Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Es gibt wenige Themen, über die so viel gesprochen wird und bei denen gleichzeitig so viel Emotionen mitschwingen wie über Schule. Jeder von uns hat eine Meinung dazu, Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und natürlich auch die Politik. Wir alle wissen, dass sich Schule verändern muss. Aber wie genau? Und wie schafft man das, ohne die Menschen zu überfordern, die tagtäglich im System arbeiten? In Rheinland-Pfalz stehen die Schulen, wie überall, vor großen Herausforderungen. Es fehlen Lehrkräfte, die Anforderungen an Bildung wachsen, die Digitalisierung schreitet voran und immer häufiger geht es auch um Themen wie psychische Gesundheit, Chancengleichheit oder Inklusion. Genau darüber spreche ich heute mit Sven Teuber, dem Bildungsminister von Rheinland-Pfalz. Wir haben 2023 schon einmal miteinander gesprochen. Damals war er noch bildungspolitischer Sprecher der SPD in Trier. Heute trägt er Verantwortung fürs ganze Bundesland. Ich bin gespannt, was sich seitdem verändert hat, was funktioniert und wo er selbst vielleicht auch sagt, da müssen wir ehrlich sein, da sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen. Es geht also um Bildung heute und die Frage, wie Schule morgen aussehen kann. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Sven Teuber.
Grüß dich Frank. Vielen Dank, dass du mich nochmal einlädst. Danke.
Ja, natürlich doch. Und gerade schon gesagt, 23 warst du zuletzt hier. Seitdem hat sich sehr viel getan. Jetzt bist du Bildungsminister für ganz Rheinland-Pfalz. Wenn du mal so auf das Jahr zurückblickst, was hat dich in der Rolle am meisten jetzt überrascht?
Oh, das ist eine gute Frage. es hat mich, also vor allem hat mich positiv überrascht, wie viele Menschen sich gefreut haben, dass ich Bildungsminister bin und wie viele mich auch positiv auf dem Weg begleiten, auch unterstützen und gemeinsam mit mir auch anpacken, um Kindern Erfolg zu ermöglichen und Kolleginnen und Kollegen einfach ein gutes Arbeitsumfeld zu bieten. Und positiv überrascht hat mich auch in dem Zusammenhang, wie viele schon sich auf den Weg gemacht haben, unsere Schulen weiterzuentwickeln. Weil das sieht man natürlich noch mal besser, wenn man jetzt mit so vielen auch im Kontakt ist.
Ich habe gesehen, dass du unter anderem in Kanada warst und dich dort mit deinem Pendant ausgetauscht hast. Wie ist das, wenn man auf einmal so international unterwegs ist?
Also das war eine tolle Gelegenheit, weil Kanada stand vor ungefähr 20 Jahren da, wo wir bei PISA auch standen, mit den gleichen schlechten Ergebnissen. Und in dem Zusammenhang muss man sagen, haben die aber heute weltweit mit die besten Ergebnisse. Und wir sind im Bundesgebiet leider immer noch nicht da, wo wir hinkommen wollten und auch hinkommen müssen. Und zwar egal welches Bundesland. Ne? Und in dem Zusammenhang ist es einfach so, dass man miteinander immer besser lernt, wenn man auch drüber spricht. Und da hatte ich die Chance, einfach mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit Praktikerinnen und Praktikern auch dorthin zu reisen. Und das war total beeindruckend, weil da hat man gesehen, es geht gar nicht darum, die haben die gleichen Klassengrößen, die haben die gleichen Personalstärken, die haben schlechter bezahlte Lehrerinnen und Lehrer, aber die haben andere Module, wo es über Haltungsfragen geht, über andere Fortbildung und Ausbildungsfragen geht. Und die haben auch eine andere Vorstellung, glaube ich, an einigen Stellen, was Veränderung bedeutet und wie Veränderung auch gestaltet werden kann. Und wie man das auch politisch auch noch stärker einfach auch mit denen entwickelt. Und ich glaube, da können wir als Politik auch lernen, mehr in Zielen zu formulieren und mit Schulen in Zielen zu arbeiten. Und das war total beeindruckend zu sehen. Jedenfalls haben die den Weg so genommen. Manches kann man übertragen, manches aber auch nicht.
Aber es ist ja schön, wenn man so sich so Sachen abgucken kann, was man vielleicht hier umsetzen kann in Rheinland-Pfalz.
Ja, total. Ich finde wir können in Rheinland-Pfalz vielen voneinander lernen. Und da gibt es an der einen oder anderen, beispielsweise die BBS in Saarburg, nenne ich jetzt mal, wo ich selbst organisiertes Lernen mir angeschaut habe. Dann gibt es in Mainz auch Gymnasien, die sozusagen sich auf den Weg gemacht haben, auch mit den Herausforderungen, die die Schülerinnen und Schüler heute haben, anders umzugehen. In der Pfalz oder in Koblenz habe ich tatsächlich mir unterschiedliche Sachen angeschaut. Das heißt, ich bin sehr, sehr viel auch im Land unterwegs, viel in Schulen und in Kitas, weil wir müssen das Rad nicht überall neu erfinden, sondern wir müssen gucken, wo klappt es gut, warum klappt es da gut und was können wir dann daraus für auch andere lernen, die auch noch vorankommen wollen, aber wo wir vielleicht noch kein Instrument im Werkzeugkasten für haben. Und in dem Zusammenhang müssen wir dann gemeinsam gucken, wie kann man das dann auch denen ermöglichen.
Was würdest du denn sagen, was läuft hier in Rheinland-Pfalz im Bildungsbereich richtig gut? Worauf bist du stolz? Wir wollen nochmal die schönen Seiten hier betrachten.
Ja, schön. Das ist total schöner Ansatz, weil es läuft schon wirklich richtig viel gut. Wir sind, was Bildungsgerechtigkeit angeht, die Besten im Westen, aber wir sind noch längst nicht so gut, wie wir sein sollten. Mein Anspruch ist immer, es muss zu 100% auf Leistung ankommen und nicht auf Herkunft. Ja? Es ist aber nicht so, dass es heute wirklich um 100% Leistung geht. Das wird uns immer wieder attestiert. Und da müssen wir sozusagen noch besser werden, aber da sind wir schon die Besten im Westen, wie uns mehrere Studien zeigen. Dass die Bildungserfolge unabhängiger von der Herkunft werden müssen, ist aber ein Auftrag. Wo wir auch gut sind, ist MINT-Förderung in vielen Bereichen. Da bauen wir weiter aus. Wir machen jetzt Pflichtfach Informatik für alle, weil wir sagen, Medienbildung bedeutet auch, ich muss mich damit auskennen. Ich kann nicht so wie du und ich so in einer Zeit aufgewachsen sind, als digitale Medien einfach nicht der Standard waren. Wir müssen junge Menschen darauf vorbereiten, wie gehen sie mit KI um, wie können sie KI auch beherrschen und nicht beherrscht werden von KI. Da sind wir auf dem richtigen Weg und da sind ganz viele motiviert, auch weiter voranzugehen. Das ist das meistgefragte Fortbildungstool und wir haben ja Vobits beispielsweise als kostenlose Zugänge, da investieren wir mehrere Millionen Euro als Land für, damit wir da auch nicht Unterschiede machen, der eine kann sich das leisten und der andere nicht, sondern es müssen alle gleichermaßen sein. Wo wir auch gut sind, ist beim Bildungsportal. Da sind hunderttausende Menschen schon aktiv und das erweitern wir jetzt auch auf 30 Anwendungen, sodass wir Bildung digital machen, ermöglichen, dadurch auch Zugänge erleichtern und gleichzeitig auch den Bildungsgerechtigkeitsanspruch haben, damit alle teilhaben können. Und wo wir, glaube ich, auch wirklich gut sind, ist in der Frage von, wie können wir gemeinsam Demokratie stärken und Demokratie weiter fördern? Ja, wir haben eine sehr gute, grundsätzlich gute humanistische Ausbildung mit hohen Standards. Wir haben eine gute Begabtenförderung, aber wir schaffen es auch, tatsächlich Demokratieförderung immer stärker zu bringen und kein Abitur mehr zu ermöglichen, ohne dass man auch Demokratie und Sozialkunde tatsächlich erlernt.
Okay, weil das ist so ein Knackpunkt, glaube ich, dass wir den Schülern zwar die Fächer beibringen, aber was sie auch später fürs Leben brauchen. Ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen auf der Strecke ist. Demokratieförderung finde ich unheimlich wichtig, dass die Kinder wissen, wie funktioniert Politik eigentlich. Ja. Ne? Aber auch diese alltäglichen Sachen, Steuern, was ist das, wofür brauche ich das später? Ja. Ich glaube, solche Fächer müssen auf jeden Fall auch adressiert werden.
Ja, ich finde, ich würde, auch das habe ich in Kanada gelernt und da müssten wir, glaube ich, mal drüber diskutieren, gesamtgesellschaftlich. Ich würde sagen, es braucht gar nicht mehr Fächer. Ich glaube, es bräuchte sogar an manchen Stellen weniger. Aber Steuern kann ich zum Beispiel super in Mathematik, Sozialkunde oder auch in Geschichte in vielen Fächern behandeln. Aber wenn ich Mathematik-Prozentrechnung mache, das kann ich beispielsweise auch gut kombinieren mit einer Steuererklärung oder auch Steuerklasseneinordnung. Ja, was heißt auch progressive Steigerung. Also das kann ich auch in Mathe sehr gut machen. Wenn ich das aber losgelöst mache in einem Fach, dann ist es sehr schnell so, dass wir noch ein Fach. Ich war in Schulen in Kanada, die haben 5 Fächer. Und in diesen 5 Fächern haben die dann aber sehr viel Zeit, sich um Basiskompetenzen, da sind wir nämlich nicht gut, muss man mal sagen. Wir sind nicht gut genug, Kinder auf die weiterführende Schule mit Basiskompetenzen so vorzubereiten. Und das liegt nicht an den, das liegt einfach, dass wir zu spät manche Kinder einbringen. Da muss in den, müssen Elternhäuser, müssen wir als Gesellschaft in der Kita viel früher in Basiskompetenzen denken, um dann in der Grundschule einen guten Stamm zu haben. Und dann über Sprache, über Rechenkompetenzen schneller in die weiteren Ausbildungen von Kompetenzen zu gehen. Ist übrigens auch ein Punkt, Kind in den Mittelpunkt und Kompetenz in den Mittelpunkt rücken und nicht Herkunft oder Zufall. Und dann kann über Leistung sehr viel gehen. Aber in dem Punkt muss man einfach sagen, da entwickeln wir uns jetzt weiter, zum Beispiel durch eine Sprachstandserhebung für alle 4,5-Jährigen, sodass wir da auch mal einen Sprachständer haben und dann auch vorangehen. Aber mehr Fächer, glaube ich, brauchen wir nicht. Wir müssen gucken, was braucht es heute noch und morgen und was braucht es vielleicht auch nicht mehr.
Ja, okay. Das Thema Lehrkräftemangel ist in allen Bundesländern spürbar. Wie sieht die Situation aktuell hier bei uns in Rheinland-Pfalz aus und was sind eure konkreten Ansätze, um dem zu begegnen?
Also wir sind, ich mache das mal ganz konkreten Beispielen fest. Wir schaffen es im Grundschulbereich mittlerweile, haben wir an einigen Stellen mehr freie Stellen als Bewerberinnen und Bewerber sozusagen zu drehen in. Wir haben mehr Bewerberinnen und Bewerber, weil wir einfach Vollbeschäftigung in manchen Teilen da haben oder einfach dann in eine Doppelbesetzung oder in teamorientierte Besetzung gehen können. Wir haben da, sehen wir, dass wir ja von einem großen Mangel im Grundschulbereich vor einigen Jahren noch ausgegangen sind. Dann haben wir an vielen, unter anderem auch an der Uni Trier, einen Standort erweitert, wo man Grundschullehramt studieren kann. Und wir sehen, die Nachfrage war dann hoch und so konnten wir immer mehr einstellen und tun das auch nach wie vor. Das heißt, wir haben jetzt eine Stellenbesetzung gehabt zum Beginn dieses Schuljahres von 99,6%. Nur 0,4% waren nicht besetzt. Und wenn ich das mit anderen Bundesländern vergleiche, ist das Spitze. Ja, also da sind wir wirklich gut. Wo wir einen Mangel haben, ist im Förderschullehrkräftebereich. Den beheben wir jetzt in den nächsten Jahren, indem wir in Koblenz einen Studienstandort haben für Förderschullehrkräfte, neben dem in Landau, sodass wir auch im Norden ausbilden in Rheinland-Pfalz. Und da werden wir dann auch schon bald Erfolge mit zeitigen. Wir sehen, dass die Nachfrage groß ist. Und trotzdem ist auch der Bedarf da größer, weil wenn wir über Inklusion reden, brauchen wir auch nicht nur Förderschullehrkräfte, aber auch Förderschullehrkräfte. Da haben wir noch Bedarfe, die wir decken müssen. Es liegt weder am Geld noch am mangelnden Willen einzustellen. Da liegt es einfach am mangelnden Angebot, das auf dem Arbeitnehmerinnenmarkt einfach fehlt. Und dazu machen wir eine Lehrkräftekampagne und also wir haben nach wie vor hohe Bewerberzahlen und wenn ich aus anderen Branchen sehe, wie die um Fachkräfte ringen, sehen wir, unser Beruf der Lehrerinnen und Lehrer ist sehr gut bezahlt. Weltweit mit die beste Bezahlung für Lehrerinnen und Lehrer ist in Deutschland, wie die OECD immer wieder zeigt. Und wir haben sichere Arbeitsverhältnisse, wir haben tolle Arbeitsplätze mit jungen Menschen und in Teams arbeiten zu können. Das zeigt auch die Nachfrage. Wir haben die Nachfrage in manchen künstlerischen Bereichen noch nicht so, da arbeiten wir noch nach. In manchen MINT-Bereichen fehlt sie noch und im Förderschullehrkräftenbereichen. Ich werbe aber dafür, unbedingt Lehrerin oder Lehrer zu werden und unbedingt alle Schulformen in den Blick zu nehmen, weil jede Schulform hat ihre Chance und in manchen Bereichen sind dann die Einstellungschancen quasi gesetzt. Wir haben aber auch in einigen Bereichen einfach ein Überangebot an Bewerberinnen und Bewerber. Und bei 99,6% sieht man, wir sind da sehr, sehr stark. Und was wir ja immer noch schaffen, im Gegensatz zu anderen Ländern, Berlin zum Beispiel hat in der letzten Besetzungswelle in diesem Schuljahr von den Planstellen, also von den verbeamteten Stellen, nur 30% rund mit ausgebildeten Lehrkräften gehabt. Bei uns sind es alle, 100%.
99,6%, das hört sich nach einem Top-Wert an. Wie ist das denn bundesweit? Ist das top?
Das gehört zu den Top-Werten. Da muss man sagen, sind wir werden im Laufe des Schuljahres die 100% auf jeden Fall erreichen. Das liegt daran, dass wir nie aufgehört haben, auch kontinuierlich einzustellen. Manche Bundesländer haben dann Geburtenjahrgänge gehabt und gesehen, Statistiken gehabt, in den nächsten Jahren würde es weniger werden. Da ist aber nicht die Frage von Flucht berücksichtigt, da ist nicht die Frage berücksichtigt von sozusagen dann auch gezielter Migration, ja, und all diese Punkte. Und wir haben immer kontinuierlich unter Malu Dreyer als Ministerpräsidentin, aber auch unter Alexander Schweizer als Ministerpräsident immer im Bildungshaushalt weiter aufgestiegen. Wir haben dieses Jahr wieder über 1000 Stellenbesetzungsverfahren gehabt. Und so zeigt sich das jetzt, dass das der Erfolg ausmacht, kontinuierlich einzustellen und immer mehr einzustellen, als auch in Pension gehen, damit man weiter Lücken schließen kann und Bedarfen auch gerecht wird. Also es gibt eben auch Schulen, die brauchen mehr Personal, als wir das vorher geplant hatten, weil einfach die Herausforderungen größer sind. Und da muss man Ungleiches auch ungleich behandeln, damit man die Teams dort stärkt, damit man auch den heterogeneren Klassen, die es einfach gibt, auch gerecht werden kann und das Kind wirklich im Mittelpunkt steht.
Auf jeden Fall. Viele Schulen berichten, dass die Belastung für LehrerInnen, aber auch für die Schulleitung enorm gestiegen ist. Wie kann das Land da unterstützen, damit Schule wieder der Ort wird, an dem man gerne arbeitet? Jetzt haben wir da zwar eine tolle Personalauslastung, viele Leute kommen, aber die Belastung ist ja trotzdem da, oder?
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, das spüren wir in der Gesamtgesellschaft, dass wir, glaube ich, Druck empfinden und in der Schule erst recht, weil in der Schule kumuliert sich Gesamtgesellschaft enorm. Also Kinder bringen die Herausforderungen mit, die wir alle täglich spüren, aber nochmal ungefilterter. Natürlich viel mehr auf Beziehungsebene auch angewiesen sind. Ja, deswegen mein Appell ja auch, Druck rausnehmen. Ganz klar auch ernst nehmen, dass immer wieder Umfragen uns zeigen, dass nicht nur durch Corona, aber auch nach Corona, durch die Kriege, durch diese Unmittelbarkeit, die das tatsächlich mit uns macht, dass wir jeden Tag Push-Nachrichten von Krisen bekommen, das macht Erwachsene schon unsicher und Kinder umso mehr. Und da fehlt Orientierung manchmal und da fehlt vor allem eine Bindung auch zu Beziehungspersonen. Und Schule ist ein Ort der Bindung und des Lebens. Und deswegen braucht es dafür Raum. Auch dafür nicht mehr Fächer, sondern mehr Zeit für Miteinander, für Beziehung, für Bindung, um auch Sorgen anzusprechen und sie nicht unausgesprochen zu lassen. Weil unausgesprochen belastet es mental und damit steigen mentale Erkrankungen weiter. Und wir müssen Kinder gesund halten, wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen gesund halten. Deswegen will ich auch von Kolleginnen und Kollegen Druck nehmen, immer mehr noch nachweisen zu müssen, hier noch Leistungsnachweise zu erbringen. Dort, es muss darum gehen, welche Social Skills, also sozialen Kompetenzen brauche ich für die Zukunft? Was sind die Erwartungen, die Gesellschaft auch an junge Menschen hat? Immer wieder auch Wirtschaft adressiert, die sollen kreativ sein, lösungskompetent sein, teamorientiert arbeiten. Und da muss man deswegen Schule weiterentwickeln, um dann auch Lehrkräfte zu entlasten und nicht immer Gesellschaft auch sagt, das muss Schule lösen, das muss Schule lösen. Schule ist nicht der Problemlöser der Gesellschaft, sondern Schule ist dafür da, Kinder stark zu machen, um Probleme von morgen gar nicht erst entstehen zu lassen oder sie so kreativ und lösungsorientiert zu machen, dass sie tatsächlich auch schnell lösungskompetent auch sind und gar nicht erst Probleme als solche erkennen müssen.
Ich glaube, der Schlüssel für Lehrer ist auch Flexibilität. Man hat ja einen Lehrplan, glaube ich. Man will ja Fächer durchnehmen, man will Themen durchnehmen. Aber ich glaube, diese Flexibilität ist unheimlich wichtig. Gerade bei so einem Klassenraum, wie viele Kulturen da schon zusammenkommen, ist es unheimlich wichtig, miteinander zu arbeiten. Ne?
Ja, und das macht die Heterogenität ja auch noch größer. Also ich sag mal, jeder Mensch bringt seine Sachen mit. Und wenn du dann natürlich noch unterschiedliche Migrationen, wenn du dann noch der eine hat ein Traumata noch von Flucht, der andere, sage ich jetzt mal, da haben sich vielleicht gerade die Eltern getrennt, der Nächste sozusagen ist wiederholt die Klasse, ist komplett neu in der Klasse, da ist wieder, also die andere hat vielleicht eine Suchtproblematik noch, also je nachdem nach dem Alter, da kommen ja ganz viele Sachen zusammen und deswegen weiten wir auch die Schulsozialarbeit weiter aus, das entlastet auch Lehrerinnen und Lehrer. Wir brauchen einfach ein Netzwerk, früher, so ein afrikanisches Sprichwort ist, glaube ich, oder man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das gilt für die Schule auch. Also man braucht ein Netzwerk und da sind die Lehrerinnen und Lehrer, dürfen sich da nicht alleine fühlen. Und das ist auch mein Job. Wir müssen im Netzwerkstrukturen denken, in der Sozialraumstruktur. Schule muss vernetzt sein und dafür braucht es auch Beziehungsarbeitsmöglichkeiten und Zeit. Und der Lehrplan, das meine ich auch mit Fächern, da müssen wir auch mutig sein, auch bundesweit mit den Bildungsministerinnen und Bildungsministern zu schauen, was können wir da auch rausnehmen? Und ehrlich gesagt, wo werden heute schon die Freiräume des Lehrplans auch von Kolleginnen und Kollegen genutzt? Die gibt es nämlich. Ja. Und wo kann man die motivieren, die auch nutzen zu können und die auch aus der halben Grauwelt in die weiße Welt sozusagen der Zulässigkeit auch rauszunehmen? Ne? Und in dem Zusammenhang wird das Druck nehmen. Das braucht allerdings Zeit. Also der Prozess, den Kanada vor 20 Jahren gestaltet, hat 15 Jahre gedauert. Also so muss man sagen, wir gehen jetzt voran und wir müssen gemeinsam alle uns unterhaken und dann werden wir auch erfolgreich sein, weil weder in Kanada wird einer klüger oder dümmer geboren als bei uns. Ja? Wir müssen Strukturen nur dann dementsprechend anpassen, wie sie eben 20, 25, 30 sind und nicht wie sie 1990, 95 waren.
Ja. Wenn du heute mal durch eine typische rheinland-pfälzische Schule gehst, weiterführende Schule, ja. Wie digital ist sie eigentlich wirklich?
Oh, schon sehr viel digitaler, als es noch vor Corona war. Also in den letzten vier Jahren ist richtig viel passiert. 300 Millionen Euro sind ja alleine Landes- und Bundesmittel reingeflossen und da kommen ja noch kommunale hinzu. Aber 300 Millionen Euro. So, das heißt, eine klassische Schule, die ich mir besuche, hat in der Regel meistens Whiteboards in Vergleichbares in jedem Klassenraum, haben viel auch digitale Endgeräte. Da wollen wir aber auch hinkommen, dass wir da in die 1:1-Ausstattung kommen, dass jeder auch wirklich und jeder eins hat. Da sind wir noch nicht, das muss man auch so sagen, aber da sind wir schon meilenweit voraus vor 4 Jahren. Ja. Und WLAN-Abdeckung ist weit über 90%. Das heißt, da sind die Infrastrukturen schon deutlich besser geworden und ich erlebe da schon Schule sehr viel digitaler. Das sieht man auch im Bildungsportal, das habe ich ja gesagt, da sind wir bundesweit auch mitführend, dass wir mit einem Login auch wirklich alle Tools ermöglichen zu nutzen und da sind über 330.000 Menschen schon aktiv. Das ist schon eine echt krasse Zahl. Ja. Aber also ich erlebe die schon sehr digital. Das Digitale ist aber auch kein Selbstzweck, ne? Muss man auch sagen. Das muss so eingesetzt werden, dass der Didaktik und der Pädagogik und den Menschen auch hilft. Deswegen meine ich, nicht beherrschen lassen, sondern selber die digitale Welt beherrschen. Das ist das Rede.
Ja, ist sehr interessant. Unser Sohn geht jetzt in die 6. Klasse im Gymnasium und die 5. Klasse, die war echt herausfordernd, aber auch für uns Eltern. Ja. Also wir haben mittlerweile 3 Apps gehabt, also wir kennen das iSurf, UNTIS und das Bildungsportal, wo man die ganzen Bücher findet und so. Und es war, ich will nicht sagen verlorenes Jahr, also wir haben sehr viel über uns gelernt, was das angeht. Und gleichzeitig war es aber auch wichtig, dass man das Hausaufgabenheft analog führt. Wobei ich mir so gedacht habe, wäre es nicht besser, nur eine Sache zu machen, statt zweigleisig zu fahren. Mhm. Ich fand's ein bisschen herausfordernd, will ich fast sagen. Auch die Eltern, wir saßen dann nachmittags damit, ja, was muss denn da noch gemacht werden? Und dann poppt da noch eine Nachricht auf. Also ich glaube, es ist noch einiges zu tun.
Definitiv. Und ich sag mal, ich finde es wichtig, dass aber keiner ausgeschlossen wird auf dem einen oder anderen Weg. Ja? Also es gibt viele gute Argumente für den analogen Weg, aber der digitale wird weiter zunehmen. Und was du sagst mit dem Bücherregal, das müssen wir zum Beispiel uns weiter anschauen, ob wir da nicht das einfach auch weiter so entwickeln, dass man sowohl, das könnte auch Menschen entlasten, weil es kostet sehr, sehr viel Geld, ja, diese ganzen Bücher. Mhm. Wir haben eine Schulbuchausleihe, die möchte ich aber einfacher machen, die ist vielen Teilen zu kompliziert. Da müssen wir mal gucken, ob wir die nicht einfach hinkriegen und dann aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle das auch noch einfacher im digitalen Bücherregal zu machen und dann auch da Angebote machen. Das sind alles Diskussionen, die wir in den nächsten Jahren führen müssen. Aber deine Herausforderung kenne ich. Ich habe ja auch eine Tochter in der 6. Klasse. Ich erlebe da Schule sowieso herausfordernd, weil der Weg von der 4. in die 5. Klasse ist ein Quantensprung. Und ich möchte da auch...
Absolut.
Ja, also ich glaube, da erleben Kinder und Eltern gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in den Schulen auch Druck. Da muss in der 5., 6. Klasse aus meiner Sicht viel mehr Orientierung wirklich rein. Da muss viel mehr Möglichkeit der Beziehungsarbeit, das Ankommen. Das ist ein Unterschied, ob ich vorher in den kleinsten Klassen Deutschlands war, die wir in Grundschulen haben, oder ob ich dann in 30er-Klassen komme. Es ist ein Riesenunterschied. Dann habe ich jeden Tag andere Lehrer, viel mehr Fächer, ganz andere große Settings. Und in dem Zusammenhang brauche ich auch eine andere Orientierungsmöglichkeit. Und das ist ein Punkt, ich glaube, das würde auch viel Druck nehmen, den Kolleginnen und Kollegen, wenn sie nicht sofort von allen Funktionieren abverlangen müssen, weil sie nicht anders können, sondern dass wir viel mehr Möglichkeiten schaffen, auch erstmal in eine Beziehung zu gehen, um dann nachher viel besser leistungsfähig zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Wo ich gerade den Fachmann hier habe, das kennst du auch noch, der Dirke-Atlas. Ja. Der wird ja immer noch von Schülern mitgenommen. Ist das wirklich noch notwendig? Wir haben ein Whiteboard, also in den meisten Klassenräumen. Man kann alles schön digital auf den Bildschirm hauen. Dieser Totenschläger, muss der wirklich noch sein?
Gute Frage. Also ich habe den Dirke Atlas immer, ehrlich gesagt, ich war ein Fan vom Dirke Atlas, weil ich die Karten geliebt habe und da echt gestöbert habe. Und das Stöbern, das ist, da sprichst du hier mit einem analogen Anhänger. Ich finde dieses Stöbern in Büchern total hilfreich. Ich verstehe aber deinen Punkt. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich schauen, wie sich Entwicklungen geben. Aber wenn wir das nicht ermöglichen, bevor wir nicht eine 1-zu-1-Ausstattung in Endgeräten haben, glaube ich, kann man darüber nicht nachdenken. Und selbst dann gibt es noch Argumente, ob man das wirklich verpflichten will, dass das nur noch digital ist. Weil eben dieses Stöbern ist ja auch ein Bildungsansatz. Auch mal abseits, vielleicht auch mal reinzublättern und zu sagen, ach, ich habe gerade eine Freistunde auch, oder ich will einfach mal wirklich ein bisschen stöbern, was da noch so drin steht. Das macht man digital, glaube ich, anders. Und deswegen ist das aktuell, glaube ich, schon noch berechtigt.
Ja. Na gut, dann nehme ich das mal so mit für den Rücken unserer Schüler. KI-Tools wie ChatGPT verändern ja gerade die Art, wie Wissen vermittelt wird. Wie steht das Ministerium dazu? Wie soll Schule mit diesen Entwicklungen umgehen? Ist ja nicht einfach.
Unbedingt gestalten. Ich habe gerade mit Fraunhofer, mit dem Fraunhofer-Institut zum Thema künstliche Intelligenz und Fortbildung eine weitere Reihe gestartet. Wir müssen die ganz hohe Nachfrage, das hohe Interesse an diesem Thema müssen wir unbedingt füttern mit Angeboten von zuverlässigen Inhalten. Und deswegen gehen wir da konsequent in die Weiterbildung von unseren Lehrerinnen und Lehrern, weil die wollen mit den Schülerinnen und Schülern diese Welt entdecken und gestalten. Und unsere Schülerinnen und Schüler gehen ganz automatisch, aber ich würde sagen in vielen Teilen auch naiv, was ich ihnen nicht verdenken kann, aber mit der Sache um. Und wir müssen diese Naivität rauskriegen, wir müssen professionell werden. Weil so schlecht wie die künstliche Intelligenz aktuell ist, wird sie nie wieder werden, weil die Entwicklung geht da nur nach vorne. Aus wirtschaftlichen Interessen, auch aus Entlastungsinteressen, aber vor allem wirtschaftlichen. Natürlich sind ja keine karitativen Einrichtungen. Und deswegen, die können schon viele Dinge im Alltag erleichtern und das muss man nutzen. Sie haben aber auch Gefahren. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem auf einer Fortbildung mal einen Test gemacht. War angeblich nicht schlecht, aber trotzdem fühlte ich mich wirklich schlecht. Von 7 Bildern, glaube ich, waren es, sollte ich erkennen, welche hat die KI gemacht und welche nicht. Okay. Ich habe eins entdeckt.
Ja.
Alle anderen konnte ich nicht entdecken. Und da sieht man schon, man muss einfach auch eine Sensibilität dafür haben, dass sich Wahrheiten wiederum verändern, dass ich Quellenkritik üben muss, sich all diese Fragen einfach mitbedenken muss. Und da muss die Naivität raus. Und deswegen stärken wir massiv die Weiterbildung, massiv Zugänge, um darüber zu reden. Und deswegen auch Pflichtfach Informatik zusätzlich zu den anderen Fächern, wo das auch geschehen muss. Ich bin ja Sozialkunde und Deutschlehrer und da gehört eine KI auch mit rein. Und dann muss ich auch Prüfungen verändern und Hausaufgaben verändern, weil dass man das nutzt, ist ja nur clever. Da muss man aber die Aufgaben so stricken, dass ich zum Beispiel mir einen Text von der KI schreiben lasse. Mein Auftrag ist aber, den weiterzuentwickeln und zu bearbeiten. Und dann ist das auch die Leistung. Ne? Und all diese Punkte, also das erfordert viel von uns ab.
Ja, also auch hier, wir bei uns nutzen ChatGPT gerade in Vorbereitung auf Klassenarbeiten. Mhm. Also ich gebe ihm ein, 6. Klasse, Gymnasium, Brucharbeiten, hau mir ein paar Probeaufgaben raus. So, und dann zeigt er mir Aufgaben raus. Und das ist eigentlich super angenehm, damit zu arbeiten. Also es ist nicht alles schlecht, was da von ChatGPT kommt. Ne?
Nee, überhaupt nicht. Man muss halt nur wissen, das ist ja zum Beispiel auch sehr intelligent, da eine Vorbereitung auf etwas. Und ich finde, da sollten wir auch unsere Schülerinnen und Schülern selbstbewusst sagen, nutzt das. Warum denn nicht?
Genau.
Auch die Kolleginnen und Kollegen nutzt, aber am besten dann Phobits. Und weil alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer haben einen Vorbildszugang übers Bildungsportal und da kann man kostenfrei auch ganz viele Dinge mitmachen, also nutzt das. Ich würde zum Beispiel bei Mathematik auch Bettermarks empfehlen, das ist auch zugänglich für alle, da kann man, das ist auch adaptiv, das heißt, das System lernt mit, wie gut ist man etc. Und so soll man Techniken doch nutzen, also warum denn nicht?
Ja, auf jeden Fall. Wir kommen langsam zum Abschluss. Wenn du völlig frei wärst, keine Budgets, keine Verwaltung, was würdest du bildungsmäßig sofort verändern in Rheinland-Pfalz?
Also ganz frei wäre, dann würde ich das erste ganz klar, es darf 0% auf Herkunft und nur 100% auf Leistung ankommen, ob man erfolgreich ist. Und das andere ist, ich möchte, dass kein Kind ohne Abschluss die Schule verlässt. Dass es auch eine zweite oder eine dritte Chance bekommt. Manche brauchen die und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil Entwicklungen sind immer anders. Und dann möchte ich, dass die Kolleginnen und Kollegen, dass wir in allen Bereichen alle Stellen besetzt haben und dass wir dort, wo wir noch mehr brauchen, tatsächlich mit Schulsozialarbeit und mit Teams, tatsächlich so ausgestattet sind, wie das den Kindern und den Kolleginnen und Kollegen gerecht wird. Da arbeite ich sowieso dran, aber diese drei Punkte, die würde ich, tatsächlich als erstes direkt umsetzen wollen.
Ja, das hört sich solide an. Und zum Schluss, was wünschst du dir, dass Schülerinnen in 5 oder 10 Jahren über Schule in Rheinland-Pfalz sagen, wenn sie zurückblicken?
Ich bin gerne in die Schule gegangen. Ich habe Lernen gelernt, weil wir werden lebenslang lernen müssen. Keiner wird ohne weiteres lebenslanges Lernen auskommen. Dafür entwickelt sich die Welt viel zu schnell weiter. Und wir müssen deswegen Lust auf Lernen und Schule machen, damit wir erkennen, Lernen ist was Tolles. Lernen fordert mich, Lernen bringt mich zu Höchstleistungen, Lernen lässt mich neue Potenziale und Kompetenzen und Interessen entdecken. Und deswegen ist das Wohlbefinden und also ist ganz wichtig in Schule. Und ich würde mir wünschen, dass Schüler und Schüler sagen, ich bin gerne in Rheinland-Pfalz zur Schule gegangen. Ich habe Lernen gelernt und ich habe gesehen, dass ich mit sozialer Kompetenz und fachlicher Kompetenz gut ausgestattet wurde und resilient in die Zukunft gehen kann. Und ich würde auch morgen wieder gern zurückgehen, um zu sagen, hey, ich bin Botschafterin und Botschafter des Wandels und finde Schule dafür richtig gut.
Voll gut. Lieber Sven, das waren mal wieder meine Fragen an dich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Ja, total. Also ich habe mich wohlgefühlt und vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. Und ich
Ja.
danke allen, die jeden Tag Einsatz für Kinder und Jugendliche bringen auf unterschiedlichen Ebenen, um ihren Erfolg zu ermöglichen, weil deren Erfolg ist auch unser Erfolg.
So sieht's aus. Ich würde sagen, beim nächsten Mal bist du dann bitte Bundesbildungsminister. Ich wäre dann die nächste Stufe. Mal gucken, was da so geht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Denkt dran, bleibt weiterhin neugierig, stöbert mal im Dirke-Atlas nach. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.